Heute ist der 9. Juni 2024. Ich sitze vor meinem Mikrofon und erzähle Ihnen eine Neuigkeit. Denn in Österreich ist ab Mitte Juni Mounjaro Tirzepatid in den Apotheken zu bestellen. Das ist genau das, was ich von der Firma Lilly, die das Präparat vertreibt und entwickelt hat und verkauft, was ich von der Firma Lilly eben gehört habe. Und das ist eine Neuigkeit, auf die manche Menschen in Österreich jetzt schon lange warten. Seit 2022, wo das Medikament in der EU zugelassen wurde. Und nun soll es eben auch in Österreich endlich erhältlich sein. Mounjaro gehört in die Gruppe der Medikamente, die man spritzt. Es ist zugelassen zur Behandlung des Typ-2-Diabetes. Und es gehört von der Wirkweise her ein bisschen zu diesen Medikamenten wie das Trulicity, das Victoza, das Ozempic, also Medikamente, die auf der Wirkung von Darmhormonen beruhen. Darüber erzähle ich Ihnen heute mehr in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Und als Zuckertante bekomme ich eben viele Mails mit Fragen und im letzten Jahr ist immer wieder die Frage aufgetaucht, Ozempic ist so schwer erhältlich, die anderen GLP-1-Analoga, also die Spritzen, die auf ähnliche Weise funktionieren, auch. Es gibt elendslange Wartelisten in den Apotheken. Es ist natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn man eine laufende Therapie unterbrechen muss. Wann kommt denn da endlich was anderes? Was weiteres? Ein weiteres Medikament, das auf denselben Wirkprinzipien beruht. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Die Firma Lilly sagt, ab Mitte Juni können Apotheken Mounjaro in allen Dosierungen für ihre Kunden bestellen. Und diese Nachricht möchte ich heute mit Ihnen auseinandernehmen, Sie genau darüber informieren, was das nun bedeutet. Und ich entschuldige mich bei allen, die auf die Podcast-Folge zum Thema Zuckersensoren bei Typ-2-Diabetes, vor allem über den Libre 2, gewartet haben. Aber so eine aktuelle Nachricht kann ich einfach nicht so vorübergehen lassen. Dazu muss ich ganz einfach eine eigene Folge machen. In allem, was ich Ihnen jetzt erzähle, beziehe ich mich auf ein Dokument der EU, in dem die Eigenschaften des neuen Medikaments genau beschrieben sind. Und natürlich verlinke ich Ihnen das und Sie können den Link anklicken und das Dokument selber lesen. Das gibt es auch auf Deutsch und ich verlinke Ihnen die deutsche Version und gehe jetzt dieses Dokument mit Ihnen durch, weil da ist einfach alles drinnen. Welche Dosierungen gibt's? Wie wird's angewendet? Wie schaut's aus mit Nebenwirkungen? Was sind die wichtigen Studien? Einfach alles, was es gut ist zu wissen, wenn es so ein neues Medikament gibt. Also, als erstes, wofür ist das überhaupt gut? Es ist wieder ein Medikament, das man spritzen muss. Und als Anwendungsgebiet wird ganz klar angegeben, einerseits Diabetes mellitus Typ 2, bei Erwachsenen, der nicht ausreichend gut eingestellt ist, zusätzlich zu gesundem Essen bei Diabetes und Bewegung. Und wir Ärzte dürfen es verschreiben als Monotherapie, also als einziges Medikament, wenn Metformin nicht genommen werden kann oder nicht vertragen wird oder wegen Kontraindikationen nicht genommen werden kann, wenn also Krankheiten vorliegen, die bewirken, dass man Metformin nicht verschreiben kann. Und es ist auch zugelassen zur Behandlung von Diabetes mellitus zusätzlich zu allen anderen Arzneimitteln inklusive Insulin. Und das ist jetzt einmal die Zulassung, die auch für Österreich gilt. Und Sie hören schon, es ist zugelassen für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Die Frage, die dann natürlich sofort kommt, ist, werde ich selber bezahlen müssen? Soweit ich weiß, vorläufig ja. Es ist, soweit ich weiß, keine Kassenleistung. Stand heute, 9. Juni 2024. Wenn sich da etwas ändert, wenn die Krankenkassen es unter bestimmten Regelungen bezahlen, wie es ja auch bei den anderen Medikamenten, die auf dieser Wirkung beruhen, der Fall ist, dann hören Sie von mir in einer der nächsten Podcast-Folgen oder noch viel schneller natürlich, wenn Sie den Newsletter der Zuckerbande abonnieren. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Sie brauchen nur auf meine Homepage zu gehen, die www.zuckertante.at, und finden dort überall den Link zum Abo des Newsletters. Der kommt in unregelmäßigen Abständen und da berichte ich eben über Neuigkeiten aus dem Bereich des Diabetes. Und wenn sich da etwas in der Kassenzulassung, in der Kassenleistung des Mounjaro ändert, dann werden Sie es dort erfahren. Auch gleich am Anfang gesagt, Mounjaro kommt in einer sehr ungewöhnlichen Form daher. Und zwar nicht als Fertigspritze, als Pen und auch nicht als Ampulle, die man dann in einen Metallpen hineintut, wie wir es von den Insulinen gewöhnt sind, sondern wie in der guten alten Zeit in einem kleinen Durchstichfläschchen. Ich habe noch keines, das ich Ihnen zeigen könnte. Dafür ist das alles noch viel zu frisch. Und diese kleinen Durchstichfläschchen, die gibt es ja in Deutschland schon länger. In Deutschland wurden relativ lange Zeit diese kleinen Durchstichfläschchen verkauft. Und in Deutschland kommt jetzt der Pen. Also für meine Zuhörer und Zuseher aus Deutschland vielleicht interessant, in der nächsten Zeit wird in Deutschland ein Pen erhältlich sein, mit dem das Mounjaro genauso einfach zum Spritzen sein wird wie die anderen Medikamente zum Spritzen, die wir bei Diabetes so kennen. Österreich hoppelt da hinterher und bei uns ist es eben so, wie es in Deutschland vor 2 Jahren war, das Medikament kommt in Durchstichfläschchen. Was ist denn ein Durchstichfläschchen? Uns Medizinern ist der Begriff sehr, sehr vertraut. Also ein Durchstichfläschchen, es ist wirklich schwer auszusprechen, ich tue mein Bestes, sind so kleine Glasflaschen und die haben oben einen Gummistöpsel, der fest drinnen sitzt und den man auch dort lässt. Und der Gummistöpsel, da ist wieder drüber eine Metallkappe. Und die kann man so aufmachen. Da gibt es so ein Teilchen, das man in die Höhe ziehen kann. Und dann sieht man eben den Gummistöpsel. Das heißt, um das Medikament sich zu spritzen, braucht man zusätzlich noch Spritzen. Kleine Spritzen, Plastikspritzen, an denen vorn die Nadel schon drauf ist. Und ich erzähle Ihnen jetzt gleich einmal als erstes, wie man sich sowas spritzt. Es wird natürlich Informationen dazu geben und sobald ich irgendwas in Bildern habe, mache ich auch einen Blogartikel dazu. Aber es ist nicht schwer. Sie brauchen also, um sich Mounjaro selbst zu verabreichen, ein Durchstichfläschchen mit der Flüssigkeit drin, in der Dosierung, der es Ihnen Ihr Arzt eben verordnet hat, und dazu eine Plastikspritze pro Woche, weil Sie es ja einmal pro Woche spritzen und bitte nehmen Sie jedes Mal eine frische Spritze. Wie macht man das? Man nimmt von der Plastikspritze die Kappe runter und zieht jetzt hinten das Stangerle, den Kolben, ein bisschen raus, sodass ein bisschen Luft in die Spritze reinkommt. Dann stellt man am besten das kleine Fläschchen vor sich auf den Tisch oder man nimmt es in die Hand und sticht jetzt von oben mit der Spritzennadel durch den Stöpsel durch, drückt hinten auf den Kolben drauf, spritzt damit die Luft in das Fläschchen und dreht das Fläschchen dann so elegant um, dass die Spritze nach unten schaut und das Fläschchen nach oben. Also man sticht in das Fläschchen ein und mit der Spritze, die da drin steckt, dreht man das Ganze um. Und wenn Sie amerikanische Arztserien gesehen haben, dann haben Sie diese Handbewegung schon tausendmal gesehen, Emergency Room zum Beispiel. Das ist überhaupt nicht schwierig und das kann man auch, wenn man kein Arzt und keine Krankenschwester ist. Jetzt hat man das also umgedreht und dann zieht man wieder hinten am Kolben und schaut, dass man die ganze Flüssigkeit, die in dem Fläschchen drinnen ist, in die Spritze reinbekommt. Klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber glauben Sie mir, wenn Sie es in der Hand haben, ist es keine Hexerei. Außerdem, wir Ärzte, wenn wir es verschreiben, werden es Ihnen natürlich zeigen. Eine Portion für eine Woche ist ein halber Milliliter. Das ist ohnehin recht wenig. Was ich noch vergessen habe, Sie brauchen zusätzlich beim Spritzen so Alkoholtüchlein. Die kann man sich entweder fertig abgepackt in der Apotheke kaufen oder wenn Sie in einer Apotheke bekannt sind und ganz lieb zu Ihrem Apotheker sind, dann schenkt er Ihnen vielleicht ein paar, die kosten aber auch nicht viel, 100 Stück deutlich unter 10 Euro. Es ist auch schlau, bevor man mit der Spritze beginnt zu arbeiten, dass man das Fläschchen oben mit so einem kleinen alkoholgetränkten Tüchlein ein bisschen abwischt, so dass er sozusagen sterilisiert ist. Jetzt haben Sie also die Flüssigkeit in der Spritze drin und fahren als nächstes, wenn Sie das möchten, mit einem Alkoholtüchlein über die Stelle der Haut, wo Sie spritzen möchten. Das kann man am Bauch tun, am Oberschenkel, am Oberarm, am Bauch, so wie bei Insulin, natürlich nicht rund um den Nabel, 2-3 Zentimeter, wo das Gewebe fester ist. Sie halten ein bisschen Abstand zu allfälligen Narben im Bauch. Ja, eigentlich kann man überall spritzen, wo es das Gewebe weich ist. Sie bilden dann zwischen Daumen und Zeigefinger der anderen Hand eine kleine Hautfalte, stechen die Nadel ein und spritzen sich das Medikament. Und wie gesagt, natürlich werden wir Ihnen das zeigen. Und sobald ich das Material dazu in der Hand habe, wird es von mir auch ein Video dazu geben. Ich habe schon mit der Firma Kontakt gehabt und sie haben versprochen, mir 100 solche Spritzen kostenfrei in die Ordination zu schicken. Sobald ich sie habe, gibt es ein Video dazu. Es ist eben für uns Österreicher alles so neu, dass ich noch nichts zum Herzeigen habe. Aber das ist in einem Podcast ja eigentlich ganz gut, weil Sie hier ja die meisten von Ihnen nur zuhören können und nur ganz wenige sich einen Podcast anschauen werden auf YouTube. Also, die Spritzerei ist ein bisschen mühsam. In jedem Fläschchen ist so viel drin, wie man für einmal spritzen braucht. Also in jedem Fläschchen ist so viel drin, wie man einmal in der Woche braucht. Und Sie werden sehen, dass Sie damit keine großen Schwierigkeiten haben. Die Kosten, ach, das kann ich Ihnen noch nicht sicher sagen. In Deutschland kosten die höheren Dosierungen ungefähr 350 Euro für eine Packung mit 4 so kleinen Fläschchen. In Österreich sollen die Kosten für alle Dosierungen gleich hoch sein. In Deutschland sind die geringer Dosierten ein bisschen billiger. Wie hoch der Preis wirklich sein wird, das weiß ich auch noch nicht. Und eben in Österreich privat zu bezahlen, das ist keine Kassenleistung. Klammer noch, Klammer zu. Wir werden sehen, ob in absehbarer Zeit die Krankenkassen in Österreich zumindest für manche Menschen mit Typ 2 Diabetes die Kosten übernehmen. Derzeit tun sie es nicht. Jetzt habe ich schon mehrmals von verschiedenen Stärken, Wirkstärken, Dosierungen gesprochen. Mounjaro gibt es in ziemlich vielen verschiedenen Stärken. Es gibt Packungen mit Fläschchen, wo 2,5 Milligramm drinnen sind, also 4 Fläschchen mit 2,5 Milligramm oder 5 Milligramm, 7,5 Milligramm, 10 Milligramm und die 12,5 und die größte Wirkstärke ist 15 Milligramm. Man beginnt immer mit der geringen Menge, mit der geringen Dosis, 4 Wochen lang. Und wenn es gut vertragen wird, wird Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt als nächstes dann ein Rezept geben für das nächststärkere. Ach ja, auch ein Medikament, das man selbst bezahlen muss, auch dafür braucht man selbstverständlich ein Rezept. Weil das Rezept heißt ja, dass ein Arzt Sie beraten hat oder dass Sie von Ihrer Ärztin das Medikament empfohlen bekommen haben. Ein Rezept hat nichts damit zu tun, ob eine Krankenkasse ein Medikament bezahlt, ja oder nein. Ja, worauf muss man nun achten? Wie wirkt es überhaupt? Die Wirkung ist ähnlich, wie wir es schon kennen von Ozempic. Zu Ozempic gibt es bei der Zuckertante einiges zum Hören und zum Lesen. Das Tirzepatid ist aber etwas anderes. Im Ozempic, im Trulicity, im Victoza, den Medikamenten, die wir bis jetzt haben, sind ja Medikamente drinnen, die so wirken wie GLP-1. Also wie das eine Darmhormon, das GLP-1 heißt, und das so günstig ist, wenn man es bei Diabetes gibt. Dieses Tirzepatid, das Mounjaro von der Firma Lilly, geht jetzt einen Schritt weiter. Es ist sozusagen ein Doppelhormon. Also ein Hormon, das an zwei Rezeptoren bindet. Eine, man kann sich ganz einfach vorstellen als ein langes Molekül. Und vereinfacht gesagt, an einem Ende ist es etwas Ähnliches wie Ozempic, Trulicity und Victoza, also ein GLP-1-Analogon. Am anderen Ende ist es etwas Ähnliches wie GIP. GIP ist auch eines der Darmhormone bei Menschen. Und dieses Molekül im Mounjaro, das heißt Tirzepatid, das vereinigt jetzt die Eigenschaften von zwei Hormonen in einem Medikament. Hormone sind ja Botenstoffe, die im Blut herumschwimmen und die irgendwelche Botschaften an die Organe bringen und dort in den Zellen an verschiedenen Andockstellen Rezeptoren andocken. Und dieses Mounjaro kann eben andocken einerseits an die Andockstellen, die da sind, um das GLP-1 aufzunehmen, und andererseits kann es andocken, das ist neu, an die Andockstellen, die auf das andere Hormon reagieren, auf das GIP. Die beiden Hormone wirken im menschlichen Körper sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, es reicht auch, wenn Sie so viel darüber wissen, dass das zwei sehr ähnliche Hormone sind. Und natürlich, wenn ich zwei Hormone nachahme, habe ich eine stärkere Wirkung, als wenn ich nur eines nachahme. Und das dürfte auch der Grund sein, warum in den Studien die zuckersenkende Wirkung des Mounjaro deutlicher ist als beim Ozempic und vor allem auch die Gewichtsabnahme, die dadurch leichter möglich gemacht wird, beim Mounjaro deutlicher und kräftiger ausfällt als beim Ozempic. Und an dieser Stelle kann man gleich sagen, das ist bei weitem noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt das erste Doppelhormon, aber wir wissen ja bereits, dass weitere, andere Doppel- und sogar Dreifachhormone in Entwicklung sind. Und wir glauben alle, dass wir in ein paar Jahren mehrere verschiedene Medikamente haben werden mit etwas leicht verschiedenen Wirkweisen, sodass wir dann auch differenzieren, unterscheiden können, für welchen Menschen passt das eine oder das andere besser. Aber das ist Zukunftsmusik, zurück zum Mounjaro. Die Wirkung ist also unterm Strich sehr ähnlich der Wirkung, die Sie jetzt alle schon kennen, wenn Sie hier beim Podcast öfter zugehört haben, nämlich der Wirkung von den anderen Darmhormonen, den anderen Medikamenten. Das eine ist, dass die Zellen in der Bauchspeicheldrüse sich leichter tun zu erkennen, wann der Zucker im Blut ansteigt. Das heißt, sie werden sensibler auf Blutzucker. Und die hormonproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse werden durch dieses Medikament auch angeregt, wenn der Zucker ansteigt, schneller, besser, kräftiger Insulin ins Blut abzugeben. Das ist die Hauptwirkung, die dafür verantwortlich ist, dass so viele Menschen mit Typ 2 Diabetes mit diesen Medikamenten so einen guten Erfolg auf ihren Blutzucker sehen. Weiters bewirken diese Medikamente, dass sich der Magen etwas langsamer entleert. Das steht aber beim Mounjaro gar nicht so im Vordergrund, aber es ist auch da. Und sie bewirken im Gehirn bei einem Sättigungszentrum, das vor allem auf Kohlenhydrate anspricht, dass man, wenn man was isst, schneller satt ist und dass das Sättigungsgefühl länger anhält. Und das macht es einfach leichter, viel, viel weniger zu essen und gut Gewicht abzunehmen. Und das ist ja auch das, was diese Medikamente so beliebt macht. Wir Ärzte sehen natürlich den sehr, sehr guten Einfluss auf den Blutzucker. Wir haben hier ein Medikament, das deutlich stärker ist als die Tabletten, das aber kein Insulin ist. Ein Medikament, das keine Unterzuckerungen macht. Das gilt auch fürs Ozempic, das gilt auch fürs Trulicity, fürs Victoza und jetzt eben neu für dieses Mounjaro. Ein Medikament, ja, man muss es spritzen, aber zum Glück nur einmal in der Woche. Und es macht keine Unterzuckerungen, aber sehr, sehr gute Senkungen des Blutzuckers nach den Mahlzeiten, dass er nicht so hoch ansteigt und auch über Nacht, dass der Nüchternzucker nicht allzu hoch wird. Wenn man so ein stark wirksames Diabetesmedikament dazu gibt, dann muss man immer aufpassen, was hat denn der Patient schon? Was schluckt er oder spritzt er denn schon? Die meisten Tabletten, die wir heute bei Diabetes geben, greifen ja nicht direkt an der Bauchspeicheldrüse an, sondern nutzen andere Wirkmöglichkeiten. Die kann man unbesorgt weiternehmen. Wenn Sie aber ein Medikament nehmen, das die Bauchspeicheldrüse antreibt, mehr Insulin zu produzieren, oder wenn Sie Insulin spritzen und Insulin daher von außen zusätzlich in den Körper reintun, dann müssen Sie mit diesen neuen Medikamenten aufpassen, weil da kommt ja jetzt eine zusätzliche Wirkung auf den Blutzucker. Und wenn die mit steigender Dosierung immer stärker wird, dann werden Sie diese Tabletten, die die Bauchspeicheldrüse antreiben, vielleicht gar nicht mehr brauchen oder zumindest schön abbauen, reduzieren können. Und die von Ihnen, die Insulin spritzen, werden das Insulin reduzieren. Wenn man das nicht macht, könnte das neue Medikament dazu zu viel werden, zu stark werden und dann könnte es Unterzuckerungen geben. Also bei diesen Tabletten, die die Bauchspeicheldrüse antreiben, das sind ja nur ganz wenige, ich habe sie schon oft im Podcast genannt, hier noch einmal, gebräuchlich sind Diamicron, das Gliclazid, Amaryl, das Klimepirid, vielleicht noch das Gliquidon. Wenn Sie solche Medikamente nehmen und dann eine der neuen Spritzen, die kein Insulin sind, sondern auf der Wirkung von Darmhormonen beruhen, dazu bekommen, aufpassen, reduzieren, es kann Unterzuckerungen geben. Und genauso in verstärktem Maße natürlich gilt es, wenn Sie ohnehin schon Insulin spritzen, dass Sie sehen werden, dass Sie die Dosis reduzieren werden können. Und das ist doch auch eine gute Nachricht. Nun, 7 Tage lang ein Medikament, das 7 Tage lang eine Woche lang wirkt. Dazu ist dann auch noch zu sagen, dass diese Medikamente bis zu 4 Wochen brauchen, bis sie wirklich eine gleichmäßige Wirkung haben. Und wenn Sie einmal vergessen haben zu spritzen, dann ist das kein großes Problem. Angenommen, Sie spritzen immer am Sonntag. Wenn Sie Ihr Medikament vergessen, wenn Sie in den nächsten 3 bis 4 Tagen draufkommen, dann können Sie einfach sich die Spritze geben, sozusagen nachholen und dann wieder am Sonntag spritzen und ganz normal weiter tun. Wenn Sie am 5., 6., 7. Tag erst draufkommen, dass Sie Ihr Medikament vergessen haben, dann können Sie entweder es einfach bleiben lassen und am nächsten Sonntag wieder spritzen oder Sie spritzen an dem Tag, wo es Ihnen auffällt und nehmen dann diesen Tag als Ihren neuen Spritztag her. So kann man das eigentlich ganz gut machen. Was auch positiv bei diesem Medikament ist, und ich gehe jetzt weiterhin das Dokument der EU mit Ihnen durch, wir schauen dann immer und interessieren uns dafür, müssen wir bei bestimmten Patientengruppen auf irgendwas aufpassen? Bei Älteren, bei Menschen mit Leberschwäche, bei Menschen mit Nierenschwäche, muss man auf irgendwas aufpassen? Die gute Antwort ist nein. Man muss es nicht reduzieren in der Dosis, wenn zum Beispiel eine Niereninsuffizienz, eine Nierenschwäche vorliegt, auch bei älteren Menschen nicht. Daten bei Menschen über 85 Jahren gibt es kaum, aber das ist ganz normal. Wer macht eine Studie bei Menschen über 85? Also an solche Problemchen braucht man Gott sei Dank keine Gedanken zu verschwenden. Wie ist es mit Kindern und Jugendlichen? Derzeit ist es zugelassen nur bei Menschen ab 18 Jahren. Wie wird es gespritzt? Das haben wir schon gesagt, unter die Haut, subkutan im Medizinersprech, Bauch, Oberschenkel, Oberarm. Ob Sie es in der Früh, zu Mittag oder am Abend spritzen, vollkommen egal, aber es sollte immer am selben Wochentag sein. Es ist in der Packungsbeilage dann auch beschrieben, wie es genau geht. Gibt es Kontraindikationen, Gegenanzeigen? Eigentlich gar nichts. Wenn man allergisch reagiert auf einen der Bestandteile, natürlich wird man es nicht weiter verwenden. Allergische Reaktionen können bei jeder neuen Substanz auftreten, bei jedem neuen Medikament und übrigens auch, wenn Sie irgendwas essen, Meeresfrüchte oder sowas, was Sie noch nie gegessen haben, kann es sein, dass sich dann eine Allergie meldet. Aber das gilt, wie gesagt, für alles, das Ihr Körper noch nicht kennt. Worauf muss man aber schon aufpassen? Das eine ist, es gibt bei allen diesen Medikamenten Hinweise auf einen leichten Zusammenhang mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse, einer akuten Pankreatitis. Wenn Sie sowas gerade haben, wird Ihnen kein Arzt so ein Medikament geben, weil die Darmhormone natürlich gerade in der Gegend im Magen-Darm-Trakt wirken. Wenn Sie bemerken sollten, unter einem der Darmhormone, dass Sie Bauchschmerzen bekommen, Schmerzen tief im Rücken, die vielleicht so gürtelförmig nach vorn gehen, eigenartige Art von Übelkeit, dann bitte zum Arzt. Es gibt Nebenwirkungen, ja. Es gibt Wirkungen im Magen-Darm-Trakt. Dazu kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher. Oder wir können es auch gleich machen. Alle diese Medikamente können am Anfang bewirken, dass man entweder Verstopfung oder Durchfall bekommt. Durchfall dürfte das Häufigere sein und die Durchfälle können natürlich dazu führen, dass man Flüssigkeit verliert. Also das gilt ja generell, wenn Sie an Durchfall leiden, wissen Sie, dass Sie besonders gut darauf achten müssen, dass Sie genug Flüssigkeit bekommen, damit Sie nicht austrocknen, damit Sie nicht zu wenig Flüssigkeit im Körper haben, weil das wäre für die Niere gar nicht gut. Die diabetische Retinopathie, das ist so eine Geschichte, die Steatohepatit hat in den Studien keine Menschen drinnen gehabt, die eine Schädigung der Blutgefäße in der Netzhaut der Augen gehabt haben, mit proliferativer, nicht proliferativer diabetischer Retinopathie oder diabetisches Makulaedem, ist nicht untersucht und sollte daher dort auch bei Menschen, die dieses Zusatzproblem haben, auch nur vorsichtig angewendet werden. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten ist auch interessant, ne? Wenn man sich ein Medikament spritzt, das die Magenentleerung verzögert, kommt man natürlich auf die Idee, was ist dann mit den anderen Tabletten, die ich schlucke, die länger im Magen liegen bleiben, wirken die dann noch ausreichend? Und zumindest, was man da bis jetzt weiß, was hier in dem Papier auch steht, spielt es keine Rolle. Und bei der Pille, bei oralen Verhütungsmitteln, ist es zwar schon so, dass die Aufnahme der Pille und das Anfluten der Pille im Blut verzögert wird, aber die nimmt man ja jeden Tag zur gleichen Zeit. Und insofern wird das keine Rolle spielen, wenn man es jeden Tag um dieselben paar Stunden verzögert wird, dann kommt ja trotzdem auch bei der Pille wieder eine durchgehende, regelmäßige Wirkung zustande. Aber falls Sie die Pille nehmen, fragen Sie bitte Ihren Arzt, Ihre Ärztin, ob das okay ist, ob Sie damit auf der sicheren Seite sind. Da verlassen Sie sich bitte nicht auf meine Empfehlung, da verweise ich ausdrücklich darauf hin, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder mit Ihrer Ärztin. Wenn wir schon bei der Pille sind, Schwangerschaft, No-Go. Natürlich sind alle Nein-Medikamente nicht bei Schwangeren getestet, kommt nicht in Frage. Aber soweit wir wissen, hat es auch keinen negativen Einfluss auf zum Beispiel die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, auf die Fertilität, auf die Fruchtbarkeit. Es macht keinen Ärger, Sie müssen nicht besonders aufpassen und da vielleicht befürchten, dass Sie verlangsamt sind, wenn Sie Maschinen bedienen oder im Verkehr unterwegs sind, mit der Einschränkung, dass Sie natürlich Unterzuckerungen bekommen können, wenn es eben mit einem der Medikamente gleichzeitig genommen oder gespritzt wird, die bewirken, dass mehr Insulin im Blut ist. Da haben wir schon über die steigende Hypogefahr gesprochen. Wenn das nicht der Fall ist, ist es absolut sicher. Es hat viele Studien bereits dazu gegeben, insgesamt 5100 Menschen, die Diazepetit allein oder in Kombination mit anderen Medikamenten, die den Blutzucker senken, bekommen haben. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, Übelkeit, Durchfall und ab und zu auch Erbrechen. Meistens waren diese Reaktionen leicht und bestenfalls mittelschwer, sind während am Anfang und auch bei Dosissteigerungen häufiger aufgetreten und haben mit der Zeit dann aber auch abgenommen. An sonstigen Nebenwirkungen ist wenig bekannt. Was passieren kann, ist bei jedem Medikament, das man sich spritzt, dass sie es nicht gut vertragen, dass sich Entzündungen, Juckreiz, rote Flecken dort bilden, wo Sie gespritzt haben, dann ist es ganz einfach nichts für Sie. Dann zeigen Sie das bitte, bevor Sie die nächste Spritze zur Hand nehmen, Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und besprechen das mit ihr. Überempfindlichkeitsreaktionen kann es mit jedem neuen Medikament geben und sind doch häufiger in den Studien als bei den Menschen, die mit einer wirkungslosen Medikament, mit einem Placebo behandelt werden. Es kann zur leichter Erhöhung der Herzfrequenz kommen, minimal 3 bis 5 Schläge pro Minute. Es gibt vereinzelt Menschen, die eine Steigerung der Herzfrequenz, also vom Puls, bemerken, wo der Puls um bis zu 20 Schläge und mehr pro Minute ansteigt. Das heißt, alle die unter Ihnen, die Blutdruckmedikamente nehmen, alle die, die mit dem Herzen schon zu tun haben, wenn Sie in der nächsten Zeit Ihren Blutdruck messen, dann schauen Sie nicht nur auf die Blutdruckwerte, sondern eben auch auf den Puls. Was man manchmal auch sieht bei folgenden Blutabnahmen ist, dass die Werte der Bauchspeicheldrüse im Blut leicht ansteigen. In der Regel ist das harmlos, aber auch das besprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder mit Ihrem Arzt. Das war eigentlich auch schon das Wichtigste. Noch einmal ein Blick über die pharmakologischen Wirkungen. Und es wirkt ja auf verschiedenen Ebenen. Einerseits bewirkt es eben, dass die Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, empfindlicher werden als Zucker, auf den Zucker. Das heißt, diese Zellen, die das Insulin produzieren, wenn die bemerken, dass in der Flüssigkeit um die Zelle herum der Zuckergehalt steigt, dann reagieren die leichter und schneller und bewirken, dass die Zellen schneller und stärker Insulin ausschütten. Immerhin in einem Maß, das gut messbar ist und das dann natürlich auch die Auswirkungen auf den Blutzucker hat. Interessant ist, dass auch sonst im Körper die Empfindlichkeit fürs Insulin sich verbessert. Das Gewebe reagiert besser auf Insulin und zwar im ganzen Körper in den Studien um bis zu 60%. Das ist ein spezieller Wert, der da gemessen wird. Man kann also sagen, dass dieses Medikament auch ein bisschen gegen die Insulinresistenz wirkt. Es senkt ja auch das Körpergewicht bei Menschen mit Typ 2 Diabetes. Und wenn ich Gewicht abnehme, wird generell immer die Empfindlichkeit auf Insulin ja besser. Die Magenentleerung verzögert sich. Dadurch kommt Zucker langsamer und verspätet nach einer Mahlzeit ins Blut. Und auch das macht es dem Körper leichter, gute Zuckerwerte nach dem Essen zu erreichen. Das Studienprogramm, das mit Tirzepatid durchgeführt wurde, das sind die SERPASS-Studien. Auch dazu gibt es von mir einen Link. Und da können Sie gerne selber in Zusammenfassungen auch reinschauen, was sich da getan hat. Und die Ergebnisse sind in allen Studien ähnlich. Ich erzähle Ihnen kurz jetzt einmal die SERPASS 1. Das war eine Studie, die 40 Wochen lang gegangen ist, 478 Patienten. Das waren Patienten, die im Durchschnitt 54 Jahre alt waren und durchschnittlich schon 5 Jahre Diabetes gehabt haben und einen Body Mass Index von 32. Und ein Viertel dieser Patienten hat also ein unwirksames Scheinmedikament bekommen, ein Viertel Mounjaro 5 Milligramm, ein Viertel der Menschen Mounjaro 10 Milligramm und das letzte Viertel 15 Milligramm. Die HbA1c-Werte waren zwischen 7,9 und 7,8 in den verschiedenen Gruppen am Beginn und haben sich innerhalb von 40 Wochen bei 5 Milligramm um 1,9 abgesenkt, bei 10 Milligramm von 1,9, bei 15 Milligramm war der stärkste Rückgang mit 2%. Also jemand, der zum Beispiel 8% am Beginn der Studie hatte, HbA1c, hatte am Ende nur 6%. Die, die Placebo bekommen haben, also die wirkungslose Spritze, bei denen hat sich nichts im HbA1c getan, natürlich im Gegenteil, der ist sogar leicht angestiegen. Interessant ist auch, dass die Patienten, die das Medikament bekommen haben, in einem hohen Ausmaß normale HbA1c-Werte ohne Hypos erreicht haben. Und zwar bei denen, die Die höchste Dosis, 15 Milligramm, gespritzt haben natürlich nach normalen Einschleichen, waren es 51%. Also mehr als jeder zweite bekommt ein HbA1c im absoluten Normalbereich unter 5,7. Das ist wirklich, wirklich fantastisch. Und wenn man schaut, wie viel Prozent der Patienten bekommen zumindest ein HbA1c unter 7, dann waren das 88%. Also fast 9/10. Das sind wirklich, wirklich gute Ergebnisse. Und ähnlich schaut es auch mit der Gewichtsabnahme aus. Die Studie ist ja 40 Wochen lang gelaufen, also knapp 10 Monate lang. Die Gewichtsabnahme von der geringsten bis zur höchsten Dosis war zwischen 6,3 und 8,8 Kilogramm, natürlich immer im Mittel über die jeweiligen Patientengruppen. Auch da ein stärkerer Effekt bei der höheren Dosierung, was ja eigentlich auch vollkommen logisch ist. Sehr ähnlich schaut es aus bei der SERPAS-2-Studie, wo Mounjaro jetzt nicht Menschen gegeben wird, die noch kein Diabetes-Medikament haben, sondern die bereits mit Metformin behandelt sind. Auch da eine doppelblinde Studie mit sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen, die sogar noch besser waren. In der hohen Tirzepatid-Dosierung haben eine C-Senkung von 2,5%. Und Gewicht, lass uns mich nachschauen, minus 12%. Also eine Gewichtsabnahme von über 10% von den Patienten, die das Mounjaro zusätzlich zum Metformin gespritzt haben. Und dann geht's halt weiter. Sie können sich das Studienprogramm in dem Dokument sehr übersichtlich selber anschauen. Je nachdem kann man sich auch vergleichen mit der Gruppe, wo Sie reinpassen. Es gibt eine Studie an Menschen, die ein Jardians dazu genommen haben, einen SGLT2-Blocker zum Beispiel, oder auch Menschen, die irgendwelche Tabletten genommen haben gegen Diabetes und auch in Kombination mit basalem Insulin, also Menschen, die bereits am Abend ein Insulin zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüse spritzen, die dann entweder das Medikament dazu bekommen haben oder eben nicht. Auch da hat sich eine sehr, sehr gute Absenkung des Langzeitwertes des HbA1cs gezeigt. Bei denen, die 15 Milligramm Mounjaro gespritzt haben, HbA1c-Verbesserung um 1,6% und auch da wieder 11% Gewichtsabnahme. Richtig, Daten, die sehr ähnlich sind in allen Gruppen. Was man schon sagen muss, ist, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Ozempic, das ja schon viel länger da ist, das liegt nahe, sich zu fragen, wie schaut es da aus mit der Sicherheit, wie schaut es aus mit der Wirksamkeit, muss man schon sagen, zu Ozempic, weil es auch schon länger da ist, gibt es deutlich mehr Daten. Ozempic hat auch eine eigene Studie gemacht, um zu schauen, wie das Herz-Kreislauf-Risiko sich unter dem Medikament entwickelt. Und bei Ozempic hat ja diese Studie klar gezeigt, dass Menschen, die Ozempic spritzen, also das Einfachhormon, dass die deutlich weniger Erkrankungen im Herz-Kreislauf-System bekommen. So etwas gibt es von Mounjaro noch nicht. Man hat sich aber quer über alle Studien rausgerechnet, die Menschen, die schon Herz-Kreislauf-Probleme hatten. Und man hat im Studienprogramm gesehen, dass die durch das zusätzliche Verwenden von Mounjaro kein zusätzliches Risiko gehabt haben. Das sind eigentlich die wichtigsten Facts. Es gibt dann noch Zahlen, dass sich der Nüchternzucker zwischen 40 bis 60 Milligramm Prozent absenkt. Natürlich auch, dass sich der Zucker nach dem Essen positiv verändert und so weiter. Aber das sind eben alles Durchschnittszahlen, die beim einen und beim anderen Menschen auch unterschiedlich ausfallen können. Denn wenn Sie selber, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein Medikament neu bekommen, dann sind Sie nicht eine Kohorte, dann sind Sie nicht eine Mischung aus ein paar tausend Menschen, sondern dann sind Sie selber ein Stück Mensch, der stärker oder schwächer aufs Medikament reagieren kann. Man darf nie erwarten, dass man mit den eigenen Ergebnissen genau in dem Durchschnitt landen wird, von dem in Studien die Rede ist. Es wird immer wieder Menschen geben, die schlechtere Ergebnisse haben und auch Menschen, die noch bessere Ergebnisse haben, als in den Studien beschrieben worden sind. Ich glaube, das ist als erster Überblick ohnehin schon sehr viel für Sie gewesen. Die Folge ist wieder lang geworden, aber ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man ein Medikament nimmt, das man doch längere Zeit verwenden wird, dass man vertraut wird mit der Wirkung und durchaus auch einmal sich ein paar Zahlen selber anschaut. Und hier noch einmal die Ermunterung für Sie, lesen Sie sich dieses Dokument durch, das ich Ihnen da verlinke. Das ist offiziell, das kommt von der Europäischen Arzneimittelkommission. Es liegt auf Deutsch vor, das ist der Riesenvorteil, weil die Studien natürlich alle auf Englisch veröffentlicht werden. Es ist damit leicht zugänglich. Schauen Sie sich das für Sie selber an. Die Frage, wie lang muss ich es nehmen, muss ich es wieder absetzen, kann ich es wieder absetzen, ist letztlich dieselbe Frage, vor der wir auch bei den anderen dieser Medikamente stehen, bei diesen Medikamenten, die so ähnlich wirken wie die Darmhormone, die Menschen selber produzieren. Einerseits ist es nun einmal ein Diabetes-Medikament und wir wissen alle, dass viele Menschen mit Typ 2 Diabetes ein Leben lang ihre Medikamente brauchen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, gerade wenn der Typ 2 Diabetes noch nicht jahrzehntelang besteht, ist doch die Chance sehr groß, dass die Bauchspeicheldrüse wieder alleine zurechtkommt, wenn sie ihr das Leben sehr viel leichter machen, indem sie einige oder vielleicht sogar viele einige Kilo abnehmen. Es kann natürlich sein, dass ein Mensch, der mit 120 Kilo Körpergewicht erhöhte Blutzuckerwerte hat, dass der oder die, wenn er Gewicht abnimmt auf 95, 90 Kilo, nicht mehr Probleme hat mit dem Zuckerstoffwechsel, weil seine Bauchspeicheldrüse bei 90 Kilo ganz wunderbar funktioniert, aber bei 120 eben nicht. Das ist individuell sehr, sehr verschieden. Wir sind noch nicht so weit, dass es Untersuchungen dazu gäbe, wie man geschickt das Medikament absetzt, ob man es vielleicht ausschleichen soll. Das sind Fragen, die offen sind. Es ist, wie jedes Medikament, sicherlich nicht für jeden Menschen geeignet, ganz sicherlich nicht. Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie als Patientin oder Patient mit Diabetes korrekte Informationen haben über alles, was man über das Medikament weiß, die Nebenwirkungen, die Vorteile, die Nachteile, damit Sie sich eine informierte Meinung bilden können, die Sie dann mit Ihrem Diabetesteam, Ihrer Diabetesärztin oder mit Ihrem Diabetesarzt besprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jetzt noch viele Fragen offen geblieben sind. Wenn Sie solche Fragen direkt mit mir, mit der Zuckertante, besprechen möchten, dann ja, sehr, sehr gerne. Ich kann aber nicht auf jedes einzelne E-Mail zum Thema mit einem langen Antwort-E-Mail reagieren. Das geht sich einfach mit meiner Zeit nicht aus. Da verweise ich Sie sehr gern auf unseren Diabetes-Club, wo das Probemonat 7 Euro kostet. Im Club gibt es zweimal in diesem Probemonat die Möglichkeit, in einer Live-Sprechstunde alle Ihre Fragen anzubringen. Sie können sich in der Sprechstunde entweder live zu Wort melden und einfach mit mir reden. Sie können mir Ihre Fragen aber auch vorher schicken. Das hat für mich den Riesenvorteil, dass ich die Fragen zusammensammeln kann und dann an diesen Donnerstagabenden eine nach der anderen beantworten kann. Und wenn Sie bei uns im Diabetes-Club sind, dann bekommen Sie natürlich die Aufzeichnung mit einer Liste, an welcher Stelle welche Antwort auf welche Frage kommt. Da steht dann zum Beispiel Minute 12, Doppelpunkt 30, also Minute 12 Minuten 30 Sekunden nach Beginn des Videos, sprechen wir über, sind Haselnüsse gut bei Diabetes oder irgendetwas. Dieses Inhaltsverzeichnis, das ich das erstelle, das ist relativ nahe. Das ist nämlich elend viel Arbeit, weil man es händisch macht und ich bin jetzt draufgekommen mit Hilfe einer Software, wie das doch leichter geht. Natürlich muss ich es dann händisch nacharbeiten, weil die Sprechstunde selber kostet natürlich Zeit und die Nachbearbeitung auch. Aber da diese Sprechstunde dann von weit über 100 Menschen nachgesehen werden kann, von den Menschen bei uns im Diabetes-Club, zahlt sich das für mich absolut aus und freue ich mich, wenn so viele Menschen dann Antwort auf ihre Fragen bekommen. Sie können sich zum Probemonat direkt informieren unter www.zuckertante.at/club oder eben auf der Homepage der Zuckertante. Auch da finden Sie natürlich sofort die Hinweise auf unseren Diabetes-Club. Wenn es brennende Fragen gibt, melden Sie sich einfach über das Kontaktformular, das Sie auch auf der Homepage finden. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für Sie. Vielleicht hat der eine oder die andere jetzt Lust bekommen, ein neues Medikament auszuprobieren, auch wenn man es selber zahlen muss und es doch recht teuer ist. Daran kann ich leider nichts ändern. In diesem Sinne, die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.
Musik.